Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig, dass wir wieder diese alte Stuhlordnung wieder haben. Das weckt Erinnerungsgefühle bei mir, wie vor 2 Jahren. Es ist schön, dass wir so wieder sitzen können und wieder so ein bisschen mehr Normalität, ein bisschen mehr Nähe zueinander haben dürfen. Das freut mich richtig. Wir sind jetzt in einer neuen Predigtreihe, Friends for Life. Letzte Woche ging es um Freundschaften. Und ich musste auch richtig an Freundschaften denken in der Vorbereitung. Ich war so begeistert davon. Ich habe meine besten Freunde hier in der Gemeinde gefunden. Und ich hoffe, es ist für dich genauso. Du kannst sagen, meine besten Freunde sind in der Gemeinde. Und ich hatte irgendwie Spaß daran, in der Vorbereitung an ein paar Bilder zu suchen von guten Freunden in der Gemeinde. Und deswegen habe ich mal ein paar Bilder mitgebracht, einfach die es für mich so deutlich machen. Gute Freundschaften in der Gemeinde. Kommen als allererstes natürlich die Männer und ihre Autos. Das ist echte Freundschaft. Ja? Die Ford Gang, das war eine echte Truppe. Ja? Me and my Ford, we will save the Lord. Mein Sohn ist am Start, das freut mich. Sehr gut. Immer schön laut bleiben, Junge. Das ist super. Ja? Das war so eine lustige Zeit und das ist für mich so ein Zeichen von Kumpels, ja, echte Kumpels, mit denen man jeden Blödsinn zusammen machen kann. Es gab auch ein Bild, wo wir auf den Autos drauf standen. Das habe ich nicht genommen. Ich habe es eigentlich nicht gefunden, sonst hätte ich das genommen. Das war viel lustiger. Aber auch das war eigentlich ganz, ganz lustig. Wir standen so alle auf unserem Auto. So. Naja, ich habe leider keinen Ford mehr, aber die Männer bleiben ihren Fords noch treu. Das ist schön zu sehen. Nächstes Bild vielleicht. Auch das ist für mich echte Freundschaft. Männer in der Gemeinde, gestandene Männer und ein Alter vorneweg. Das ist auch eine lustige Truppe, da konnte ich noch richtig viel Blödsinn machen. Jetzt bin ich ja Ältester, jetzt muss ich aufpassen, was ich mache. Nee, Spaß, ich bin immer noch genauso, ich mache immer noch ziemlich viel Blödsinn, aber das ist für mich so ein gutes Zeichen. Hey, wir haben Spaß zusammen. Und noch ein Bild, als letztes vielleicht noch ein Bild. Timon und ich mit der Slata. Slata hat heute Geburtstag. Eine unserer Gemeinde-Omis, die ich ganz doll lieb habe. Liebe Oma und auch für mich ein Zeichen von echte Freundschaften der Gemeinde und auch Familien der Gemeinde. Jung und alt zusammen. Hey, Slata ist so ein toller Mensch. Schade, dass sie nicht da ist zu ihrem Geburtstag. Deswegen habe ich es bewusst rausgezogen. Aber egal. Heute, der Jürgen hat schon angekündigt, geht es um Leben in Gemeinschaft, Gemeinde als Familie und Leben als Single. Also ein ganz schön bunter Strauß an Themen. Ich bin echt gespannt und ich war auch in der Vorbereitung gespannt, wie der Jürgen schon gesagt hat, was Gott auf mein Herz legt und das irgendwie zusammenzukriegen. Aber ich habe mit all dem, was ich heute sage, und das ist mir sehr wichtig, mit all dem, was ich heute sage, will ich uns eins ins Herz legen. Ich will uns Lust machen auf Gemeinschaft und Lust machen auf Gemeinde, Familie. Okay? Ich hoffe, du gehst heute hier raus und sagst, Hammer, ich habe Bock auf Gemeinschaft. Ich habe Bock, in der Gemeinde am Start zu sein, echte Freundschaften zu pflegen in der Gemeinde und mich hier wirklich einzubringen. Und in der Vorbereitung habe ich mir richtig Zeit genommen und ich hatte irgendwie Spaß daran, mir alle möglichen Statistiken anzuschauen und Umfragen anzuschauen und Studien, so wie Jürgen, also es hat echt gepasst und ich habe mir echt ein paar interessante Studien rausgeholt und die wollen wir uns zusammen anschauen, weil ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, wo stehen wir eigentlich aktuell in der Gesellschaft? So, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie hat sich unsere Gesellschaft heute entwickelt? Wie sind wir eigentlich so als Gesellschaft unterwegs? Und mich hat es echt ein bisschen traurig gestimmt, was ich da so rausgelesen habe. Aber trotzdem fand ich es sehr spannend. Deswegen starten wir mal mit ein paar Umfragen. Ich starte mit der ersten Umfrage aus 2019. Das ist eine Umfrage vom Gesamtverband Deutscher Versicherer. Und die haben die Menschen gefragt, mehrere tausend Menschen gefragt, was hat sich eigentlich an unserer Gesellschaft verändert? Und 81% der Menschen haben gesagt, die Aggressivität nimmt zu. Die Aggressivität nimmt zu. Direkt danach mit 73% der Egoismus nimmt zu heutzutage. Mit 70% Regeln werden weniger beachtet. 68% die Menschen haben weniger Respekt voreinander. Und auch 68% sagen, die Fremdenfeindlichkeit nimmt zu. Und dann bin ich auf eine nächste Umfrage gestoßen aus 2020. Im Oktober 2020, das habe ich sogar in den Nachrichten mitbekommen, deswegen musste ich so dran denken, hat sich rund die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen aus Deutschland in den letzten 2 Monaten laut eigener Aussage sehr oft bzw. oft einsam gefühlt. Einsamkeit. Ich glaube, Corona hat es noch ein bisschen verschärft, aber ich glaube, wir haben einen Trend heutzutage in Richtung Einsamkeit. Einsamkeit ist immer größer, wobei wir eigentlich durch Internet und durch Social Media immer mehr vernetzt sind. Eigentlich können wir ja immer mehr Freunde haben, immer mehr Beziehungen pflegen durch Instagram und Facebook und so weiter. Aber auch da merken wir, auch das, Social Media ist ein spannendes Feld, in dem wir uns heutzutage bewegen. Ich bin dankbar, dass ich erst mit 24, 25 mit Instagram angefangen habe und heute eigentlich effektiv inaktiv bin in Instagram, weil ich da nicht mehr so begeistert von bin. Auch da habe ich eine Studie von gelesen und ich lese euch das mal vor. Für eine Langzeitstudie der Universität Montreal wurden rund 4000 Teenager über 4 Jahre begleitet. Das Ergebnis, je mehr Zeit die Probanden mit Social Media verbracht haben, umso stärkere depressive Symptome entwickelten sie. Das Viertel der Probanden mit der stärksten Social-Media-Nutzung zu Studienbeginn hatte ein 2,8-fach höheres Risiko, eine Depression zu entwickeln, als das Viertel der Probanden mit der niedrigsten Social-Media-Nutzung. Und die Studie erklärt, dass es da so ein Spiral, ein Abwärtsspiraleffekt gibt bei allen Nutzern. Weil sobald du eigentlich einen negativen Gedanken hast oder sei es auch niedrige Instinkte, die du hast, dann ist es ja so, dass die Apps mittlerweile so einen komplexen Algorithmus haben, der genau das anspricht. Vielleicht auch genau diesen depressiven Gedanken, wenn du einfach nur einen Gedanken hast, ich bin nicht schön. Oder was weiß ich, diese Person hat das, was ich nicht habe. Und dann nutzt es Social Media eigentlich eiskalt aus. Warum? Sie wollen, dass du so lange wie möglich in der App bleibst und damit sie Werbung zeigen können, damit sie Geld kriegen. Und eigentlich ist es denen egal, was mit dir passiert. Ich habe da auch irgendwann vor einem Jahr eine Doku zugeschaut bei Netflix und dann habe ich gesagt, Leute, ich habe da keine Lust mehr drauf. Deswegen bin ich da heute eigentlich mittlerweile fast komplett weg davon, weil ich für mich sehr schwierig fand, auch mit diesem Algorithmus. Bei mir wurden immer nur Autos, Frauen und Fußball angezeigt und irgendwann dachte ich, hey, das tut meinem Herzen nicht gut und es ist auf jeden Fall ein spannendes Umfeld, mit dem man auf jeden Fall mit viel Verantwortung rangehen muss. Ich weiß nicht, ob ich unseren Sohn mit 13 an Instagram ranlasse, müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, es ist echt schwierig für junge Leute, da den richtigen Weg zu finden mit Social Media. Also wir merken, immer mehr Egoismus, immer mehr Leute schauen auf sich selber, es wird aggressiver, es wird mehr fremdenfeindlicher. Einsamkeit, Depression wird immer größer in der heutigen Zeit. Also ganz schön viele negative Punkte. Und was für mich so groß geworden ist, was ich gemerkt habe, ist, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo Selbstverwirklichung richtig groß geschrieben wird. Und versteht mich nicht falsch, ich will da jetzt nicht negativ drüber reden. Ich finde, da ist auch was Gutes dabei, dass jeder sich entfalten kann heutzutage. Dass wir nicht mehr in Rollen reingequetscht werden. So, du bist jetzt Frau, du musst kochen und du musst dich ums Kind kümmern. Nee, ich als Mann darf auch alles machen. Ja? Ich darf auch jeden Tag Windeln wechseln und Zeit mit meinem Sohn verbringen. Gut, Milch kann ich nicht geben. Hab schon mal versucht, aber der fand es komisch mit den Haaren auf der Brust. Egal, wie auch immer. Es war irgendwie nicht so cool. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Es ist auch was Gutes dabei, dass wir nicht mehr in Rollen hineingezwängt werden. Aber trotzdem kommt auch was Negatives mit hinein. Ich habe meinen Chef habe ich gefragt vor ein paar Wochen, ob ich irgendeine Schulung machen darf dieses Jahr. Und wir haben so einen Schulungspool auf der Arbeit. Und ich bin auf eine Schulung gestoßen, da stand Selbstmarketing. Ich musste darüber nachdenken, Selbstmarketing. Es ist irgendwie was Gutes dabei, dass man sich so selber präsentieren kann. Aber irgendwie finde ich, da schwimmt auch so was Negatives mit hinein, so von wegen, ich schaue nur auf mich, ich bringe mich selber in den Vordergrund, ich verkaufe mich. Muss ich ja mal auf den Mund zergehen lassen, dieses Wort, ich verkaufe mich. Ja? Und oft ist es ja so in der Firma, dass man andere wegdrückt, damit man mehr im Licht liegt. Und ich habe oft gemerkt, dass da was Negatives mit hineinschwimmt in dieser Zeit von Selbstmarketing, Selbstverwirklichung und Toleranz. Schwingt so oft dieser Egoismus und auch eine Gleichgültigkeit mit hinein. Weil Toleranz ist oft eigentlich nur, ja, wenn es für dich passt, dann passt es für mich auch. Und eigentlich sagst du ja nichts anderes als, du bist mir eigentlich egal. Ja? Und wir merken, es ist so ein Fokus auf jeden Einzelnen. Schau auf dich selber, schau auf dich selber, schau in dich hinein. Und Gemeinschaft ist eher negativ behaftet. Gemeinschaft, wenn man irgendwie irgendwelche, ich schaue immer gerne Dokumentationen auf YouTube oder sowas über alles Mögliche, Wale oder sowas, es gibt super Dokus darüber. Und immer waren Dokus über Gemeinschaften sogar negativ behaftet. Es gibt Dokus über gesetzlose Familienclans, Gemeinschaften von Sektengruppen, die irgendwo auf dem Land leben, mit einem ganz komischen Familien, also ganz komischen Weltbild, die weg von, also ohne Strom und weiß nicht was leben und nicht an die Deutschland GmbH und so weiter. Ihr kennt diese Leute. Es ist immer wieder negativ behaftet. Selbst im Sport, Gruppensport, im Fußball ist immer wieder Korruption und weiß nicht was. Oft ist Gemeinschaft negativ behaftet. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was sagt eigentlich die Bibel über Gemeinschaft? So, was sind eigentlich die Worte in der Bibel zum Thema Gemeinschaft? Und ich bin als allererstes im Alten Testament gelandet. Da heißt es am Anfang der Bibel, im 1. Mose 1, Vers 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Seid fruchtbar und mehret euch. Das ist das Alte Testament. Wenn du das Alte Testament liest, du merkst eins, es ist so ein Fokus auf Kinder kriegen, Familie, das ist das Wichtigste überhaupt. Das war so von Anfang bis zum Ende, man sieht es schon bei Abraham und bei Sarah, die wollte unbedingt einen Sohn haben, ja, und man merkt, da kommt auch Sünde rein in solchen Geschichten immer wieder, weil Kinder kriegen, Familie, das war so das Wichtigste überhaupt im Alten Testament. Und dann kommt Jesus in diese Zeit hinein und Jesus setzt einen ganz neuen Maßstab. Er sagt nicht, Kinder ist das Wichtigste, sondern jetzt kommt es, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Wenn nicht, der hat es nicht. Jesus setzt dir einen ganz neuen Maßstab und sagt, hey, wenn du glücklich sein willst, ist es wichtig, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft zu haben mit mir und mit dem Sohn. Und Gemeinschaft miteinander. 1. Johannes 1, Vers 2. Lass uns zusammen diese Bibelverse lesen. Genau da geht es um Gemeinschaft. 1. Johannes 1, Vers 2. Da heißt es, ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Amen. Was für ein schöner Bibelvers, der voll ist von Freude über Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft miteinander, dass wir zusammen das erleben dürfen. Freunde, wir sind berufen. Es ist unsere Bestimmung, in Beziehung zu leben mit Gott und miteinander. Wir sind darüber dazu geschaffen, von Gott in Beziehung zu leben. Und es ist ein Segen für uns. Ich hoffe, es ist dir bewusst, dass es ein Segen für dich ist, dass du in Gemeinschaft sein darfst mit Gott, mit Vater, mit Jesus, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Das ist das Wunder von Kreuz, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Alles, was uns von Gott getrennt hat, hat er weggenommen für uns, dass wir ihm nahe sein dürfen, dass wir in die Gemeinschaft hineinkommen dürfen. Und wenn wir in die Wissenschaft hineinschauen, dann bestätigt die Wissenschaft sogar, dass wir so als Menschen so gebaut sind, als Gemeinschaftswesen. Ich hab in der Vorbereitung einen wissenschaftlichen Beitrag gelesen, der genau gepasst hat dazu. Da heißt es, neurobiologische Studien verweisen auf die Erkenntnis, dass wir in unserer Gesamtmotivation nicht von Konkurrenz denken, sondern von Kooperation angetrieben werden. Verantwortlich hierfür sind die sogenannten, vergeht mir, Dopamin, Oxytocin und Opioide. Nervenachsen, sorry, danke. Lisa hat es drauf. Im Gehirn. Diese kooperieren miteinander und sorgen durch Ausschüttung ihrer Botenstoffe in unseren Emotionszentren bei uns für Motivation, Konzentration und Vertrauensbildung. Anders gesagt, nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und erst recht die Erfahrung von Liebe. Soziale Beziehungen sind also für uns absolut essentiell. Gemeinschaft tragen nicht nur zu einem positiven Lebensgefühl und zu einem erfüllten Dasein bei, sie sorgen letztendlich auch dafür, dass wir uns als Individuum weiterentwickeln können. Hey, wie spannend, das, was die Bibel vor 2000 Jahren schon gesagt hat, es bestätigt die Wissenschaft nochmal und unterstreicht es. Und ich fand das so spannend, weil all diese Wünsche, die dort drinstehen, all das erfüllt Gott, all das spricht Gott uns in seinem Wort zu. Der Wunsch, gesehen zu werden, die Aussicht auf Anerkennung, positive Zuwendung und erst recht die Erfahrung von Liebe, all das bekommen wir von unserem Vater im Himmel. Genau dafür sind wir geschaffen. Was für ein Wunder ist das? Und ich musste in der Vorbereitung an die Beziehung zwischen Jesus und Gott denken und dachte, ja, das ist ein Maßstab für uns, wie wir auch unsere Beziehung mit Jesus und auch vielleicht auch unsere Beziehung untereinander führen dürfen, genau nach diesem Maßstab, wie Jesus mit Gott gelebt hat. Ich habe in der Bibel im Neuen Testament geschaut, was Jesus gesagt hat über seine Beziehung zu seinem Vater. Und da will ich uns ein paar Bibelverse vorlesen, ein paar Zitate von Jesus aus der Bibel, die er gesagt hat. Das erste, die Beziehung zwischen Jesus und Gott, sie war ewig und sie ist ewig. Sie ist ständig und sie ist innig. Jesus hat gesagt, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich und der Vater sind eins und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Sie ist ewig und innig. Und sie ist geprägt von Liebe und von Wertschätzung. Jesus sagt, damit die Welt erkenne, dass ich meinen Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Und die Beziehung, sie ist geprägt von Harmonie und von Übereinstimmung. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Mich hat das echt bewegt, wo ich all diese Zitate gelesen habe, in der Beziehung zwischen Jesus und Gott. Ich dachte, wow, das ist so eine innige Beziehung, so ein Zusammenhalten. Sie sind eins, sie stehen so zusammen. Und ich dachte, wow, genauso möchte ich auch meine Beziehung mit Jesus führen und auch nach diesem Ebenbild auch meine Beziehung mit meinen Mitmenschen, eine innige Beziehung zu haben, geprägt von Liebe und Wertschätzung, Harmonie und Übereinstimmung. Und wie wunderbar ist das, dass wir in diese Beziehung zwischen Jesus und Gott mit hineingenommen werden. Die haben nicht alleine ihre tolle Beziehung und haben Freude an sich selber, sondern sagen, nein, und ich nehme dich mit hinein in diese Beziehung. Ich nehme dich hinein in diese Beziehung. Wir werden hineingenommen und wir werden adoptiert in Gottes Familie. So kommen wir von Gemeinschaft zur Familie. Wir alle sind Familie Gottes. Wenn du einmal gesagt hast, ja Gott, ich nehme dich an, Jesus, du bist mein Retter, vergib mir meine Sünden, dann werden wir adoptiert in die Familie Gottes. Und ich weiß nicht, wie bei euch Familie so aussieht, aber ich habe mir oft gedacht, boah, hätte ich nicht andere Geschwister haben können. Ja. Manchmal, wenn man zu Hause ist und mit Geschwistern aufwächst, ja, dann ist ganz schön viel Chaos, da ist Stress, da ist richtig Action, da macht man sich manchmal fertig, da freut man sich nicht immer. Und ja, vielleicht kennt ihr diesen Satz, Freunde sind die Familie, die man sich selber aussucht. Und ich musste daran denken, Gemeinde ist die Familie, die Gott für dich ausgesucht hat. Amen. Ey, ich hoffe, es ist für dich so, dass du sagen kannst, ja, die Gemeinde hier, das ist meine Familie. Ich weiß nicht, warum Gott mich den weiten Weg von Rumänien nach Dortmund und über Wolfsburg und Ingolstadt und Stuttgart nach Pforzheim gebracht hat. Keine Ahnung, wie ich diesen komischen Weg gelaufen bin. Aber irgendwie bin ich durch Gottes Kraft und sein Wirken hier gelandet in Pforzheim und darf Teil dieser Gemeinde sein. Es ist sein Wille, dass ich hier in dieser Gemeinde bin. Und deswegen will ich mich auch hier einbringen. Deswegen sage ich, ja, Herr, das ist meine Familie. Du hast mich hingestellt, deswegen will ich Teil dieser Familie sein. Vielleicht schaust du jetzt nach rechts und links und denkst dir, oh je, das ist meine Familie. Wow, was für ein Privileg. Yay, ich spüre die Freude. Halleluja. Yay. Ja, es ist so. Amen. Die Gemeindefamilie, die kannst du dir auch nicht selber aussuchen. Das ist wie bei deinen eigenen Geschwistern. Und das ist auch wirklich gut so. Ja, es ist gut so. Dann schleifen wir aneinander. So heißt es in den Sprüchen. Wir dürfen aneinander schleifen. Wir dürfen auch mal ehrlich voneinander werden. Das ist Gemeindefamilie. Und ich habe auch nach Statistiken geschaut zum Thema Familie. Auch das fand ich interessant. Ich könnte da so viele Sachen aufsagen. Aber ich fand da so ein paar Fun Facts, die ich richtig interessant fand. Es gibt jedes Jahr, alle zwei Jahre vom Bundesamt Familienministerium da, gibt es so eine Auswertung über alle Familien. Und da stand etwas, das fand ich lustig. Da heißt es, je mehr Kinder in einer Familie leben, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern miteinander verheiratet sind. Gute Info, oder? Also, wenn du Kinder hast, ist es wahrscheinlicher, dass du verheiratet bist. Falls du verheiratet sein möchtest, kriegst Kinder. Nee, er macht es andersrum. Das ist wichtig, ja. Heirate, krieg Kinder. Und wir haben es auch vorhin von Jürgen gehört, das ist ja eigentlich so traurig. Da heißt es, tatsächlich scheint das Lebensmodell Familie als ein Auslaufmodell. Eltern mit 3 Kindern machen nicht mal mehr 5% aller Haushalte aus. Die häufigste Wohnform ist der Singlehaushalt mit rund 40-41% der Bevölkerung, die alleine leben, laut dem Statistischen Bundesamt. Und für 2/3 der Deutschen ist die Ehe mit Trauschein und Kinder nach wie vor das erstrebenswerteste Lebensmodell. Das fand ich so lustig oder so interessant, wie schizophren das eigentlich ist. Auf der einen Seite sind wir immer mehr Single-Haushalte, immer mehr Singles, wir haben immer mehr Anforderungen auch an Partner und auch Selbstverwirklichung wird immer größer, aber gleichzeitig ist es trotzdem für uns immer noch das erstrebenswerteste Modell, zu heiraten und Kinder kriegen. Ja? Also echt schizophren, finde ich. Aber ich glaube auch, irgendwo ist da was Göttliches drin, dass Gott uns da so diesen Wunsch in unser Herz legt, Familie zu gründen, echte Nähe, echte Familie zu haben. Das fand ich so wichtig. Und Gemeinde ist kein Ort, sie ist auch kein Gebäude, sie ist kein Business, sie ist kein Verein, sondern Gemeinde, das sind Menschen, das ist das Wichtigste von Gemeinde. Wir sind Menschen, wir sind eine Gemeindefamilie. Und ich will jetzt einen Bibelvers vorlesen zum Thema Gemeindefamilie. Der Bibelvers unterstreicht das so, denn da geht es um die allererste Gemeinde in Apostelgeschichte. Und auch da wird so diese Gemeindefamilie so unterstreicht und mich hat es voll ermutigt, als ich das gelesen habe. Wir lesen zusammen Apostelgeschichte 2 ab Vers 41. Um die erste Gemeinde geht es da. Da heißt es, viele Zuhörer nahmen die Botschaft an und ließen sich taufen. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herz trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Freunde, es ist so ein schönes Bild von einer Gemeinde. Genauso soll Gemeinde sein. Hier lesen wir so viele wichtige Aspekte, die in einer Gemeinde stattfinden dürfen und sollten. Es fängt an mit der Taufe. Taufe ist so ein wunderbares Ereignis, wenn sich Menschen für Jesus entscheiden und sichtbar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagen, ja Gott, ich entscheide mich für dich. Dann das Unterweisen in der Gemeinde von den Aposteln. Hey, lass dich unterweisen in deiner Gemeinde. Stell dich unter Leiterschaft, bewusst unter Leiterschaft. Auch wenn sie vielleicht jünger sein sollten, auch wenn sie vielleicht nicht so sein sollten, wie du es gerne hättest. Es ist gut für uns, dass wir uns Leiter unterstellen und lernen. Vielleicht auch, wenn es einfach nur Demut ist. Aber es ist wertvoll für uns, dass wir das lernen. Uns in Gemeinschaft auch zu unterweisen, unter Leiterschaft zu stellen. Abendmahl wird hier besprochen. Beten. Gemeinde als große Familie. Leute, ich liebe große Familien. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Große Familien sind einfach das Coolste. Deswegen, als ich das erste Mal mit meiner Frau telefoniert habe, wir haben zuerst telefoniert, bevor wir das erste Date hatten, habe ich schon gesagt, Schatz, nicht Schatz, aber ich... Wo ich so gefragt habe, so, wie viele Kinder willst du? Haben wir beide gleichzeitig 5 gesagt. Nach dem ersten sind wir schon am Überlegen, ob das noch so klappt. Ja. Das Nummer 1 ist schon... Herr, hilf mir. Aber der Herr ist gnädig, gell? Der Herr ist gnädig. Aber große Familien ist doch schön, oder? Die Chaos, diese Action, aber letztendlich dann, wo man sich auch letztendlich wieder in den Armen fällt. Es ist doch so schön, Familie zu erleben, das Durcheinander zu erleben. Und hier heißt es, Tag für Tag kamen die Gläubigen in den Tempel. Das haben wir aktuell nicht. Vielleicht diese Woche kriegen wir es so halbwegs hin. Aber es ist doch so schön, dieses in der Gemeinde leben. Nicht einfach nur Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, Sonntagschrist zu sein, sondern diese Gemeinschaft zu leben. Hier heißt es, sie haben sich in den Häusern getroffen, Abendmahl gefeiert und gemeinsame Mahlzeiten gegessen. Auch das, sehr schön. Leute, das ist ein Zuspruch für Hauskreise. Hauskreise sind so wichtig. Unter der Woche sich zu treffen, gemeinsam zu essen, nicht unbedingt zu essen, aber diese Gemeinschaft zu haben, zu beten, das Leben miteinander zu teilen. Und ich will das nochmal unterstreichen mit dem, was Jesus gesagt hat. Jesus liebt Gemeinde. Jesus liebt Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber Jesus ist für Gemeinde gestorben. Jesus ist sogar für diese Gemeinde gestorben. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Es heißt in Epheser 5, 25, wo es um Männer und Frauen geht, da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken, ohne Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, sie ist seine Braut. Und Freunde, es ist wichtig, ich habe oft über die Braut schlecht geredet, weil ich auch in der Gemeinde war, wo ich viel Schmerzen erlebt habe. Und da ist es wichtig, Freunde, es ist Gemeinde, es ist Jesu Braut. Deswegen, ich würde immer wieder aufpassen, wie ich über Gemeinde spreche und mich nicht von negativen Gedanken leiten lassen, denn es ist die Braut von Jesus. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und was ich uns als Nächstes mitgeben möchte, ist, warum Gemeinde als Familie so wichtig ist. Warum ist Gemeinde als Familie so wichtig? Da sind mir so ein paar Punkte groß geworden. Gemeindefamilie hilft uns, uns auf Gott zu fokussieren. Sie hilft uns, uns auf Gott zu fokussieren. Ich merke es im Alltag, dass ich so schnell in anderen Gedanken bin. Ich bin gleich morgen früh geht es wieder los, um 7 Uhr arbeiten, es geht das nächste Projekt und was weiß ich, alles, was auf der Arbeit ansteht. Und abends denkt man dann wieder an den nächsten Tag, an die nächsten Termine, was man da machen muss. Und dann ist irgendwann ein ganz großer Termin mit ganz wichtigen Leuten. Da hat man sogar nachts weniger Schlaf, weil man so viel drüber nachdenken muss. Dann hat man Feierabend, man kümmert sich um den Sohn und denkt so, wow, was passiert alles mit dem? Bald kann er laufen, jetzt muss ich bald alles sichern. Wie wird das? Hoffentlich packt er in keine Steckdose. Hoffentlich schmeißt er den Fernseher nicht um und das wäre schlimm. All das, ja, man macht sich so viele Gedanken im Alltag und ist so schnell abgelenkt. Und auf einmal kommt man wieder Sonntag in den Gottesdienst und denkt sich so, oh ja, stimmt, Gott ist ja auch noch da. Und das ist doch traurig, oder, wenn wir einfach nur sonntags an Gott denken. Deswegen ist Gemeindefamilie so wichtig, das Leben zu teilen mit Menschen, die in einer Gemeindefamilie sind, damit wir uns auf Gott fokussieren können. Nächster Punkt, Gemeinde hilft uns, die Probleme unserem Leben entgegenzutreten. Den Problemen entgegenzutreten. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Probleme und du wirst dein ganzes Leben lang Probleme haben, große und kleine. Aber für uns, gerade für uns als Familie, war es so ein Segen, diese Gemeindefamilie zu haben, Leute. So ein Segen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wir sind so dankbar. Die letzten Wochen und Monaten, alleine die Geburt, wir haben es jetzt schon öfters erzählt, war für uns so ein Segen. Es ging los mit den Wehen und ich konnte einfach Daniela anschreiben. Daniela Gavris aus der Gemeinde, sie ist auch im Krankenhaus im Helios. Und das war für uns so ein Segen. Sie hatte Urlaub, ist trotzdem gekommen, war den ganzen Tag da und sie war einfach mit ihrer Geübtheit und Selbstverständlichkeit war sie da und wir beide, ihr wisst, erste Geburt, gell, voll am Zittern. Gell. Und ich sowieso, meine Frau hat schwere Zeiten und ich kann nur beten und kann nichts tun und denke mir, woher, mach schnell und wie lange noch müssen wir uns das noch über uns ergehen lassen? Und dann kommt Daniela rein, oh wow, voll die Traumgeburt, wunderbar. Ja? Und ich denke mir, oh je, Hilfe. Ja. Aber uns hat das richtig geholfen, weil wir gemerkt haben, hey, es ist alles gut. Es ist alles so, wie es sein soll. Und das war so wertvoll, dass sie da war. Sie hat sich um alles Mögliche gekümmert in dem Krankenhaus. Und auch danach, nach der Geburt, gerade in den Zeiten von Wochenbett, war es so schön, dass wir hier Leute hatten, Mamas in der Gemeinde, die für uns gekocht haben, die uns Essen vorbeigebracht haben. Ey, es war so schön, bekocht zu werden, kann man sich dran gewöhnen. Aber auch da danke euch nochmal fürs Kochen. Es war so wertvoll für uns und das ist Gemeindefamilie. Hey, ich hoffe, du hast eine Gemeindefamilie, wo ihr auch füreinander einstehen dürft, wenn es einem schlecht geht. Das ist Gottes Bild von Gemeinde, das ist ein Ziel von Gemeinde, dass wir zusammen unseren Problemen entgegentreten dürfen, was uns beschäftigt. Da ist auch Hauskreis so wichtig, diese Gemeinschaft zu haben. Nächster Punkt, Gemeinde stärkt unseren Glauben. Gemeinde stärkt unseren Glauben. Gerade in heutigen Zeiten, wo man nicht weiß, woran man glauben soll. Es gibt so viele Meinungen, so viele Informationen von allen Seiten, gerade auch im Krieg, aber auch in Corona hat man sowas von gemerkt, dass Leute an allem Möglichen glauben und Leute sich sogar spalten wegen Ansichten, wo du denkst, meine Güte, so kann man sich in die Haare kriegen wegen solchen Themen und so schnell kann der Glaube wanken. Hey, das ist wichtig, dass unser Glaube gebaut ist auf einem festen Fundament, auf einem festen Fundament. Und da spricht die Bibel und sagt, der Glaube kommt durch die Predigt. Alleine das ist schon ein Zuspruch Gottes. Nicht, dass ich so toll predigen kann. Ich bin eigentlich nicht so begeistert von meinen Predigten, muss ich ehrlich sagen, weil ich so ein bisschen immer schüchtern bin und denke, mal gucken. Aber Gott gibt hier uns einen Zuspruch und sagt, alleine dadurch, dass es eine Predigt ist, vom Geist erfüllt, wird Glauben in euren Herzen gestärkt, wird Glauben gestärkt. Das ist in Gemeindefamilie so wertvoll, um unseren Glauben zu stärken, unseren Glauben zu festigen in Gott. Und als letztes, Gemeinde hilft mir und hilft uns, unseren Platz in der Gemeinde zu finden oder unseren Platz zu finden, wo wir einen Unterschied machen dürfen und wo wir unsere Lebensmission erfüllen dürfen. Jeder von uns ist individuell, jeder hat andere Stärken und Schwächen. Und genau in der Gemeindefamilie sollte der Ort sein, wo wir unsere Stärken und Schwächen einsetzen dürfen für Jesus. Jesus hat die Gaben gegeben, einzigartige Gaben, wie sonst kein anderer Mensch auf dieser Welt. Warum? Er hat ein Ziel mit dir. Er will dir ein erfülltes Leben schenken. Ja, und er will dich aber auch gebrauchen zu seinen Zwecken, um ein Teil des Segens zu sein in dieser Welt. Das waren für mich diese Punkte, warum Gemeindefamilie so wertvoll ist, warum Gemeindefamilie so wichtig ist. Als nächstes dachte ich, wie leben wir denn in unserer Gemeinde als Familie? Und da muss ich an eine Gemeindefamilienkultur denken, Gemeindefamilienkultur. Und ich hoffe, wir nehmen diese Gemeindefamilienkultur an, die wir in der Bibel lesen können. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder diese Begriffe einander und miteinander. Einander und miteinander. Und das hat mich so ermutigt, diese Begriffe, die klingen zwar ein bisschen altbacken, aber auch trotzdem, ich fand es so ermutigend. Das erste und wichtigste, einander lieben. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Liebe ist das Wichtigste in der Gemeinde. Hey, ich hoffe, du kannst sagen, ich liebe meine Gemeindefamilie. Das ist so wertvoll für uns, dass wir einander lieben dürfen. Nächstes Beispiel, einander ermahnen. 1. Timotheus 5, Vers 1. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotener Zurückhaltung. Und ich weiß, die meisten hier in der Gemeinde sind oft ein bisschen zu zurückhaltend. Ja? Ich glaube, wir dürfen manchmal ehrlicher voreinander sein in der Gemeinde, miteinander, dürfen uns sagen, was uns wirklich beschäftigt. Ja, dürfen auch zu unserem Leiter gehen, ja auch zu unserem Pastor, auch zu Jonas oder zu David und sagen, nicht, ich habe von irgendwem irgendwas gehört, sondern wirklich auch bewusst sagen zu dürfen, ja, mich beschäftigt das und das, mich bewegt das und das, das und das, vielleicht passt mir das nicht. Es ist viel besser, wenn wir miteinander reden, als übereinander. Das gilt aber auch genauso in der Familie. Nächster Punkt, wir sollten einander dienen und tragen, das hatten wir schon vorhin. Galater 6, Vers 2, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Und noch ein letztes Beispiel, wir sollen einander vergeben und versöhnt leben. Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtsnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Fand ich so ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob du etwas gegen einen anderen in der Gemeinde hast. Vielleicht gab es letztens irgendeine Situation, die dich beschäftigt hat. Vergebt einander, das ist so wichtig. Gemeinschaft und Einheit in der Gemeinde ist so wertvoll, Freunde. Das waren nur ein paar Beispiele zum Thema, warum Gemeindefamilie so wichtig ist und wie wir in der Gemeindefamilie leben sollten. Und als letztes möchte ich noch auf das Leben als Single eingehen. Ich habe mir gedacht, im zweiten Gottesdienst sind vielleicht ein paar mehr Singles als im ersten. Deswegen wollte ich darüber auch noch ein paar Worte verlieren. Ich bin mal gespannt, was ich alles sagen werde. Ich weiß es selber nicht so genau. Aber ich war selber ja sehr lange Single. Ich war ungefähr 8 Jahre Single, Pi mal Daumen. Ich hatte eine Beziehung vor ungefähr 10, 11 Jahren gehabt, die nicht schön geendet ist und wo ich auch einige Verletzungen mitgenommen habe. Und das war so wichtig für mich. Da hat mir auch mein Pastor gesagt, Philipp, willst du dich heute bewusst entscheiden, 5 Jahre lang Single zu bleiben? Und ich dachte, oh je. Aber ich war die 5 Jahre bewusst Single, habe mich bewusst in die Gemeinde investiert. Und habe in allen möglichen Bereichen mitgearbeitet. Und ich muss gestehen, danach war ich noch 3 Jahre lang Single like a Pringle, ja, also noch sehr Single. Ja, dann wurde es langsam Zeit, es kam aber noch nicht. Aber auch das war wertvoll, diese Zeit als Single zu leben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, hier nochmal einen Punkt draufzusetzen auf das Leben als Single. Für Singles ist die Gemeinschaft in der Gemeindefamilie noch viel wichtiger als für die Paare. Weil ich mit meiner Partnerin habe ja schon eine gewisse Gemeinschaft. Wir teilen unseren Glauben, wir dürfen uns bestärken im Glauben. Wir sind ja automatisch, haben wir eine Tiefe in unserer Beziehung, eine Ehrlichkeit und eine Glaubensbeziehung, die andere Singles dann natürlich nicht haben. Ja? Und deswegen ist es da so wichtiger, eine enge Beziehung zur Gemeindefamilie zu haben als Singles. Und was mir da groß geworden ist, der erste Punkt, Singles haben Zeit. Das ist mir so in letzter Zeit so klar geworden. Singles haben Zeit ohne Ende. Echt, Zeit ohne Ende. Ihr hört es wahrscheinlich schon tausendmal, ihr hört es auch von mir nochmal. Singles, genießt die Zeit, die ihr habt. Ihr habt Feierabend oder ihr seid von der Schule raus oder wie auch immer und ihr habt dann einfach Zeit. Ihr könnt Feierabend, klar, ihr müsst auch lernen und so weiter, logisch oder weiß nicht was. Habt noch Hobbys, aber ihr habt Zeit. Wenn man dann einen Partner hat, dann klar macht man mit dem Partner immer mehr Sachen. Wenn man dann heiratet, dann teilt man nur noch mehr seinen Alltag miteinander. Ja? Also meine Frau und ich, wir sind auch so nah aneinander gestrickt. Wir sind so ähnlich, dass wir eigentlich so ziemlich komplett alles miteinander machen, muss man sagen. Und wenn dann noch Kinder kommen, dann ist Leben vorbei. Ne? Nee, dann ist Leben nicht vorbei. Aber ja, ein Stück weit ist es schon eine andere Lebenslage. Man merkt auf einmal, die Freizeit ist weniger. Gerade in den ersten Monaten hatten wir am Anfang erstmal überhaupt gar keine Freizeit, sondern eigentlich den ganzen Abend kümmert man sich um den Kleinen und er bestimmt den Rhythmus. Jetzt so langsam sind wir ein bisschen geübter, wir legen ihn früher schlafen, haben auch wieder ein bisschen Zeit zusammen, ein bisschen Freizeit alleine und das tut uns sehr gut. Aber wir merken, die Freizeit wird immer begrenzter. Es wird immer weniger Freizeit. Deswegen ist es so wichtig, dass du als Single diese Zeit, die du jetzt hast, nutzt diese Zeit. Es ist eine Zeit nicht nur zur Vorbereitung für all das, was noch kommen wird, sondern es ist eine Zeit, in der du dich auf Gott fokussieren darfst, in der du Zeit mit Gott verbringen darfst. Ich habe das Single-Leben auch immer wieder extrem genossen. Ja, es war auch wirklich schön, eigene Wohnung zu haben. Ich konnte selber bestimmen, wann ich sauber mache. Ich konnte selber bestimmen, was ich koche. Pizza, wenn überhaupt, ja. Sonst. Und all das, also man konnte viel, viel selber machen, man hatte viel Freiheiten, das habe ich auch genossen und habe auch die Zeit genutzt, auch um mich in Gott zu investieren, in allen möglichen Gemeindebereichen, das war auch so wertvoll, auch einen Missionseinsatz zu machen als Single. Du hast als Single einfach Freiheiten, die du mit einem Partner nicht hast. Du hast Freiheiten, umzuziehen, woanders hinzukommen, was anderes zu erleben, eine Missionsreise zu machen, vielleicht Gott auch ein Ja zu schenken. Und das finde ich so wertvoll, in dieser Phase zu sein. Nutze diese Zeit, wo du Single bist. Lass sie nicht an dir vorübergehen. Und wertschätze die Zeit. Auch das ist mir so wichtig, die Zeit wertzuschätzen, in der du gerade bist als Single. Denn ich glaube, wenn du diese Zeit, in der du gerade bist, nicht wertschätzt, wirst du die nächste auch nicht wertschätzen. Ich glaube, dann wird dich die nächste nur noch mehr enttäuschen. Weil du legst als Single, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, man legt auf einmal als Single so ein Bild auf oder so einen Druck auf die nächste Phase, die diese Phase eigentlich gar nicht halten kann. Ja? Man legt so einen Druck auf den nächsten Partner und denkt, mein Partner muss mich glücklich machen. Und dann ist man frustriert und denkt, der Partner wird diese Frust und diese Trauer erfüllen. Aber so ist es nicht. Dein Partner wird dich nicht glücklich machen. Jesus wird dich glücklich machen. Jesus ist dein ganzes Glück. Das ist mir so wichtig. Ich kann es auch in aller Deutlichkeit sagen, meine Frau, sie macht mich nicht glücklich. Ja, klingt jetzt voll hart, gell? Schatzinlein. Jesus macht mich glücklich. Und vielleicht du als Single, deine Entscheidung wird auch ein Stück weit auch entscheiden, ob du ein Leben in Segen führst oder auch nicht. Ja, deswegen ist es so wichtig, weise zu entscheiden, auch Partnersuche. Das ist so ein riesiges Thema, worauf ich gar nicht so riesig eingehen will. Aber es ist so wichtig, mit deinem Partner verbringst du eigentlich dein ganzes Leben, hoffentlich. Und das ist so wichtig, weise zu entscheiden, denn du darfst ein Leben führen im Segen oder vielleicht auch nicht. Ja. Und es steht nirgendwo in der Bibel, dass du einen Partner bekommen wirst. Klingt voll hart, gell? Es steht nirgendwo in der Bibel, dass du einen Partner bekommen wirst. Aber es steht in der Bibel, wenn du auf Gott schaust, dann wirst du wahres Glück finden. Dann wirst du wahres Leben finden. Auf Gott zu schauen, das ist dein Glück. Und du wirst schwere Zeiten erleben, auch das steht in der Bibel. Aber du hast kein Versprechen, dass du einen Partner findest. Das ist so wichtig. Und das ist nicht, um dich fertig zu machen, um dich traurig zu machen, sondern bewusst zu machen, dass du dich auf Gott fokussieren darfst, dass du auf ihn schauen darfst, dass er dein Glück sein darf. Und der letzte und auch vor allem wichtigste Punkt für mich, für die Singles, den habe ich auf Englisch genannt, Preparation is key. Vorbereitung ist das Wichtigste. Vorbereiten ist das Wichtigste. Freunde, es ist so wichtig, dass du dich in der Single-Zeit vorbereitest, dass du diese Zeit nutzt und nicht einfach nur, boah, ich will eine Freundin oder ich will einen Freund, sondern dich bewusst vorbereitest auf diese Zeit, die kommen wird. Denn wenn du einfach da reinrennst, dann wirst du immer wieder schlechte Dinge erleben. Für mich war es so wertvoll, dass ich mich vorbereitet habe, bewusst in meiner Zeit, wo ich Single war. Ich habe mir alle möglichen Videos angeschaut zum Thema Beziehungen, alle möglichen Dinge in der Bibel durchgelesen. Was sind biblische Prinzipien für Beziehungen, für die Ehe? Wie kann ich selber ein guter Partner werden für meine zukünftige Partnerin? Auch das finde ich auch so wichtig, auch auf sich selber zu schauen. Wo stehe ich eigentlich im Glauben? Bin ich in meiner Gemeindefamilie drin? Bin ich unter Leiterschaft, unter einem Leiter? Lasse ich mich schleifen in meiner Gemeinde? Habe ich diese Prinzipien für eine Beziehung nach Gottes Herzen in meinem Herzen angenommen? Oder bin ich einfach nur frustriert und will einfach nur den nächsten Partner? Freunde, es ist so wichtig, dass wir diese Zeit nutzen, um uns vorzubereiten. Denn Gott hat für jeden, ich glaube, ich bin davon überzeugt, er hat ein Bild von einer wunderbaren Partnerschaft für uns. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vorbereiten. Ich habe mir im Gebet vor mehreren Jahren eine Liste gemacht mit Gott. Habe darüber gebetet und habe mir all diese wichtigen Prinzipien aufgeschrieben, die ich in meiner zukünftigen Partnerin haben wollte. Und da geht es jetzt nicht darum, was ihr denkt an oberflächlichen Dingen, sondern eigentlich der größte Teil davon waren alles biblische Prinzipien. Als allererstes, ich will eine Partnerin finden, die Jesus liebt. Eine Partnerin nach Gottes Herzen. Ja, eine Partnerin, die das gleiche Verständnis hat von Gemeinde, von Familie. Und auch das gleiche Verständnis von Bibel, von Heiligen Geist und all das. Es gibt so viele Aspekte, es gibt so viele Glaubensrichtungen. Bei manchen, passt es vielleicht nicht so gut zusammen. Und da ist mir so wichtig geworden, mich vorzubereiten, wie meine Partnerin sein soll und auch wie ich sein soll. Leute, betet darüber. Betet darüber. Es ist ein Unterschied, ein Leben in Segen zu führen oder ein Leben, ich will jetzt nicht sagen Fluch, aber es ist trotzdem deine eigene Entscheidung. Es ist so wichtig, dass du diese Entscheidung auch weise triffst. Ihr dürft auf die Bühne kommen, liebes Lobpreisteam. Und ich hoffe, uns hat diese Punkte so ein bisschen mitgenommen. Und ich hoffe auch gerade ihr Singles, ihr nutzt diese Zeiten, in der ihr seid, euch auf Gott zu fokussieren, euch bewusst auch vorzubereiten und nicht einfach nur den Nächstbesten oder den Nächstbesten zu nehmen, sondern bewusst auch diese Zeit zu nutzen und auch, wenn ihr jemanden kennenlernt, auch bewusst in dieser Zeit euch genug Zeit zu lassen. Denn es gibt keinen Stress, ihr habt noch viele Jahre mit eurem Partner, die dürft ihr dann auch auskosten. Halleluja, ich koste meine Zeit mit meiner Frau absolut aus. Absolut aus. Es ist so ein Segen, es ist Gnade von Gott, dass ich meine Frau gefunden habe. Eine wunderbare Frau, mit der ich so eine tiefe Gemeinschaft haben kann, so eine tiefe Glaubensgemeinschaft. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie schön es ist, in dieser tiefen Gemeinschaft zu leben mit einem Partner, der den Glauben mit dir teilt, dass man zusammen beten darf, dass man zusammenstehen darf im Glauben. Wir schauen nicht nur zueinander hin, wir schauen beide zusammen zu Jesus. Und auch das, wenn wir zusammen zu Jesus schauen, führt uns das automatisch näher zusammen. Ich weiß gar nicht warum. Ja? Ich bete, ich lese manchmal in der Bibel und auf einmal habe ich Lust, was für meine Frau zu kochen, ja? oder was zu putzen. Auf einmal will ich was für meine Frau machen, obwohl ich gar nicht das vorhatte, ja. Also Gott führt uns manchmal zusammen, einfach dadurch, dass wir mit ihm in Gemeinschaft treten. Das finde ich so wertvoll. Es ist so ein Segen für dich. So ein Segen, wenn du Partnerschaft auch mit Jesus führen darfst, Freunde. Nimm das nicht auf die leichte Schulter, diese Zeit, in der du Single bist. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Und wir wollen jetzt in eine Gebetsgemeinschaft zusammen reinkommen. Ich würde gerne, dass wir zusammen aufstehen. Lass uns nochmal aktiv sein. Lass uns zusammen aufstehen und in diese Gebetszeit hineinsteigen, bevor wir noch ein Lied zusammen singen. Und ich hab uns noch zwei Dinge auf dem Herzen für diese Gebetsgemeinschaft, in der wir jetzt sind. Als erstes, was Gott mir so sehr aufs Herz gelegt hat, wo ich in der Vorbereitung auf die Knie gegangen bin und gebetet habe, dass Gott mir etwas aufs Herz legt für unsere Gemeinde, wofür wir heute beten, da war für mich so klar, Gebet für Familie. Gebet für Familien. Leute, Familie ist das Bild Gottes, ist so sein Wunschbild für uns. Wir sind geschaffen als Mann und als Frau. Wir sind als Mann und als Frau in seinem Ebenbild sogar erschaffen. In seinem Ebenbild sind wir erschaffen. Familie ist so wichtig und wir merken, dass der Teufel in unsere Familien versucht hineinzutreten und versucht Streit hervorzubringen, versucht Spaltung hervorzubringen. Menschen reden auf einmal nicht miteinander. Kinder wollen so schnell wie möglich von zu Hause ausziehen. Da herrscht auf einmal Hass. Wisst ihr, Bekannte, da ist der Sohn vor Gericht gegangen gegen seinen eigenen Vater. Wie weit müssen wir kommen in unserer Gesellschaft, dass wir so weit gehen, dass wir sogar als Christen solche Schritte tun? Es wird gelästert. Man hat irgendwie Kinder oder Partner, die nicht gläubig sind. Und da gibt es immer wieder Streit, immer wieder Spaltung. Und so oft erleben wir, dass der Teufel versucht, uns auseinanderzureißen. Dass der Teufel versucht, unsere Familien auseinanderzureißen. Ich erlebe es in meiner eigenen Familie, dass Spaltung da ist. Dass Leute nicht miteinander reden. Und Leute, das ist so schmerzhaft für alle Beteiligten, für alle Beteiligten. Vor allem auch für meine Eltern, dass da Spaltung auf einmal da ist. Das ist nicht nach Gottes Plan. Es ist nicht nach Gottes Plan. Und was sagt Gott in der Bibel? Er sagt, unser Auftrag ist, erstmal lieben. Ich weiß nicht, an wen du gerade denkst aus deiner Familie, wo du vielleicht Spaltung erlebst, wo du Hass erlebst, wo du vielleicht jemand bist, der schlechten Einfluss gibt. Ich will uns mitgeben, unser Auftrag ist lieben, unser Auftrag ist vergeben. Da, wo jemand vielleicht mit Hass dir entgegengetreten ist, wo jemand vielleicht nichts mit dir zu tun haben möchte oder mit deiner Familie. Dein Auftrag ist vergeben. Dein Auftrag ist Freiheit geben. Gib Freiheit. Selbst wenn du denkst oder wenn jemand einen falschen Weg einschlägt. Du darfst Freiheit geben, darfst auch Entscheidungen akzeptieren, die jemand tut. Und du darfst geduldig sein und beten. Geduldig sein und beten. Lass uns doch unsere Augen schließen. Und ich will uns einfach fragen, wer heute Morgen braucht Gebet für seine Familie? Wer braucht Gebet für seine Familie? Wo jetzt gerade vielleicht Spaltung da ist, wo jemand vielleicht weg von Gott ist, wo jemand nichts mit der Familie zu tun haben möchte, wo Hass ist, wo nicht geredet wird. Streck deine Hand zu Jesus. Denn er sieht die Situation, er sieht die Spaltung, er sieht Menschen, die nicht zu Gott gekommen sind, wo Hass ist, wo Leute nichts miteinander zu tun haben wollen. Und auch sein Herz zerbricht darüber. Sein Wunsch ist wieder Einheit, sein Wunsch ist wieder Herstellung, sein Wunsch ist wieder Liebe in der Familie. Und Vater, wir beten für all diese Familien hier in der Gemeinde, wo Menschen nichts mit dir zu tun haben wollen, wo Menschen nichts miteinander zu tun haben wollen, wo Menschen sich hassen, wo Menschen nicht miteinander reden, wo Spaltung da ist. Vater, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, um deinen Heiligen Geist für jeden Einzelnen hier, dass wir genau das tun dürfen, was du uns aufgetragen hast, Herr. Dass wir lieben dürfen, dass wir vergeben dürfen, dass wir Freiheit schenken dürfen, dass wir Geduld haben dürfen, dass wir beten dürfen für sie. Herr, ich bete für jeden Einzelnen aus der Familie, an all die Personen, an die jetzt gerade gedacht wurde, wo Schmerzen da sind, Herr, dass du diese Menschen berührst, dass du die jetzt in dem Moment, dass du ihnen nahe trittst, dass du ihre Herzen veränderst, Herr, dass du auch in ihren Herzen einen Wunsch nach Einheit schenkst, dir einen Wunsch nach deinem Geist schenkst, Herr, dass du sie zu dir bringst und dass du Familien zusammenführst, dass du Einheit schenkst, Familien vereinst, Vater, und dass du uns zu einem Segen werden lässt, für unsere Familien, aber auch für unsere Gemeindefamilie. Danke, Herr Jesus. Und ich will noch eine zweite Frage stellen. Und die zweite Frage, brauchen wir nicht unsere Hände heben, aber es war für mich die Frage, die diese Predigt geführt hat, zu dieser einen Frage, zu die diese Predigt geführt hat. Denn ich will uns heute Morgen fragen, ist Jesus Familie für dich? Ist Jesus Familie für dich? Wir haben es gehört, dass Jesus uns aufgenommen hat in seine Familie. Wir sind aufgenommen in eine göttliche Familie. Aber die Frage ist, ob auch Jesus für dich Familie ist. Ist Jesus für dich Familie? Oft ist Jesus nur für uns jemand, der Segen gibt und wir nehmen das ganze Gute und sagen, yes, I receive, I take it. So schön, Herr. Aber was ist mit dem, wo Jesus Herz zerbricht? Was ist mit all dem, wo sein Herz zerbricht drüber? Wir lesen es auch in der Bibel, die Jünger, die streiten sich darüber, wer der Größte von ihnen ist. Jesus, wer ist der Coolste von uns? Wer ist der beste Christ von uns? Wer macht die tollsten Sachen? Und Jesus ist so anders. lese uns einen Bibelvers aus Matthäus 25, Vers 31. Da heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig oder dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis? Darauf wird der König ihn antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt. Und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und er sagt später, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er auch noch so gering gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und das ist so wichtig, ist Jesus Familie für dich? Wir werden einmal vor Gottes Thron stehen, am Ende unseres Lebens, und er wird uns zwei Fragen stellen. Die erste Frage, wie hast du auf Jesus reagiert? Und ich hoffe, jeder von uns kann sagen, ja, Jesus, ich habe ihn angenommen, als mein Herrn und als mein Retter in meinem Leben. Er hat mein Leben verändert. Und die zweite Frage, die er stellen wird, was wirst du mit dem tun, was ich dir gegeben habe? Was wirst du mit dem tun, was ich dir gegeben habe? Und das ist so wichtig, dass wir es nicht aus den Augen verlieren. Jesus hat ein Herz für Menschen und er hat dir Gaben gegeben, die nur du ausfüllen kannst, um Menschen zu retten. Lass uns mehr tun, als einfach nur Bibelverse zu zitieren. Lass uns praktisch werden. Lass uns Menschen sehen. Vielleicht für dich als junger Mensch. Ich weiß nicht, wer für dich der Geringste ist. Vielleicht auch der Geringste in der Gemeinde. Sind es vielleicht die Alten, denen du überhaupt keine Beachtung schenkst, mit denen du vielleicht gar nicht redest, die Leute aus dem ersten Gottesdienst, die dich vielleicht nicht so interessieren. Ich weiß nicht, in welche Richtung dich dieser Bibelvers anspricht, aber mich spricht es an, dass ich Menschen sehen möchte. Dass ich auch das tun möchte, was Gottes Herz zerbricht. Weil ich vergesse es so oft im Alltag. Sein Herz zerbricht und ich will, dass Jesus meine Familie ist. Ich will nicht das verschwenden, was Jesus in mich hineingelegt hat. Und Herr, so bete ich für jeden Einzelnen, der da ist, Vater, dass du uns segnest, Herr. Und dass wir auch ein Segen werden dürfen für andere, Vater. Danke, dass du uns ein so schönes Bild gemalt hast von Gemeinschaft und auch von Familie, Herr. Und dass du in jedem von uns etwas Wunderbares hineingelegt hast, Vater. Lass auch uns als Gemeinde eine Familie sein, die all diese Prinzipien leben, die zusammen einstehen, Vater. Und dass wir ein Segen sein dürfen für die Menschen, dass wir einander sehen, dass wir auch die Probleme sehen und dass wir nicht nur den Segen nehmen, sondern auch den Schmerz, Vater. Danke, Herr Jesus. Danke für dein schönes Bild. Herr, so segne das, was wir heute gehört haben, Herr. Danke, Vater. Amen.